SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Professorin Monika Schnitzer. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie geht's Ihnen?
Danke, es geht mir wunderbar.
Das freut mich sehr. Wir hatten schon mal einen Termin vereinbart, der kam dann kurzfristig nicht zustande. Sie sind Wirtschaftswissenschaftlerin, forschen und lehren an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Zudem sind Sie seit 2020 eine der Wirtschaftsweisen. Und es gibt ein Thema, was Ihnen ganz besonders am Herzen liegt. Und mit Verlaub darf ich sagen, so alt sind Sie noch nicht. Aber dennoch, die Rente beschäftigt Sie ganz besonders. Warum liegt Ihnen das so am Herzen?
Ja, nun, weil ich sehe, dass viele junge Frauen insbesondere sich nicht wirklich darauf vorbereiten und am Ende dann überrascht sind, wenn sie keine gute Rente haben, von der sie selbst leben können.
Also sie sprechen jetzt nur von den Frauen? Betrifft ja alle.
Tatsächlich trifft das insofern junge Frauen oder Frauen insbesondere, weil eben doch viele auf das Modell Ehe setzen und sagen, ja, mein Mann sorgt ja für die Rente. Und wenn es dann aus irgendwelchen Gründen schief geht, sei es der Mann verstirbt, das ist natürlich der schlimmste aller Fälle, oder aber man lässt sich scheiden, man trennt sich, dann steht man auf einmal da, wenn man nicht selbst entsprechend vorgesorgt hat.
Und Sie sprechen die Frauen sicherlich aus dem Grund an, weil gerade Frauen von der Altersarmut betroffen sind.
Ja, genau. Das ist eben dann am Ende das Problem. Sie haben vielleicht Kinder großgezogen, sind deswegen zu Hause geblieben und stellen fest, sie können von dem, was sie selbst an Rentenansprüchen haben, nicht leben.
Wann sollte ich mich denn mit der Rente beschäftigen? In welchem Alter beginnt es?
Na, eigentlich sofort, in dem Alter, in dem man Geld verdient. Das heißt, erster Beruf, man sollte an der Stelle sich schon überlegen, wie sorge ich denn vor fürs Alter? Und natürlich kann man einerseits die Rentenansprüche sammeln, die man beim Arbeiten sammelt. Aber man sollte auch immer überlegen, noch was selbst zurückzulegen.
Und wenn Sie die Frauen jetzt angesprochen haben, die Kinder bekommen, in die Kindererziehung gehen, heißt das, sobald ich Kinder bekomme, sollte ich mich auch mit der Rente beschäftigen?
Ja, unbedingt. Gerade dann sollte man sich mit der Rente beschäftigen. Man sollte sich überlegen, was für Rentenansprüche habe ich denn? Was wird mir erstattet dadurch, dass ich Kinder habe? Was wird mir da angerechnet? Und gleichzeitig auch, wenn ich vorhabe auszusetzen, wie einige ich mich mit meinem Mann? Was wird denn möglicherweise für mich privat zurückgelegt als Ersparnis?
Interessant ist ja immer der Blick über den Tellerrand hinaus. Beispielsweise gehen in Österreich Frauen mit 60 in Rente, Männer mit 65. Das wird schrittweise angehoben. Also angeblich machen die Österreicher einiges besser als wir. Woran liegt das?
Nun, man muss sich immer das Gesamtsystem anschauen. Da ist eben nicht nur das der Alterseintritt entscheidend. Da muss man sich auch anschauen, wie viel Beiträge werden gezahlt. Man muss sich anschauen, wie viel wird denn wirklich ausgezahlt. Also es sind all die Faktoren, die da zusammenkommen.
Wenn die Frauen dort mit 60 in Rente gehen, heißt das, habe ich ja nicht so lange eingezahlt, kriege ich auch automatisch weniger Rente, oder?
Das wäre normalerweise die Erwartung. Und vor allen Dingen ist auch die Frage, wie steigert sich die Rente? Das ist in Österreich deutlich weniger, als das im aktuellen System in Deutschland der Fall ist.
Gucken wir auf Frankreich. Da wurde die Rentenreform aufgrund der Pandemie verschoben. Das Renteneintrittsalter liegt mit 62 Jahren unter dem europäischen Schnitt. Und die Renten liegen aber weit über dem europäischen Schnitt. Also das klingt ja gar nicht schlecht.
Ja, aber da sind schon Rentenreformen vorgesehen, weil eben die Politik schon sieht, dass das System so nicht mehr tragfähig ist. Und das ist aber natürlich auch genau das, was in der politischen Diskussion enorm umstritten ist.
Wobei gerade dieser Blick allein nur auf zwei Länder, Österreich und Frankreich, also der Eindruck, dass die Deutschen bei dem Thema benachteiligt sind, der täuscht doch wahrscheinlich nicht.
Benachteiligt im Sinne von,
naja,
kriegen besonders
wenig. Viel ein und kriegen wenig raus.
Naja, der Punkt ist natürlich immer, wer zahlt jetzt wirklich dafür? Und in Deutschland zahlen eben tatsächlich die Steuerzahler auch ganz stark dafür. Denn momentan ist es so, ein Viertel unseres Bundeshaushalts geht in die Rentenkasse. Das sind 100 Milliarden Euro pro Jahr. Und wenn man alles so lässt, wie es aktuell ist, dann würde das in 25 Jahren die Hälfte des Bundeshaushalts ausmachen.
Gesetzliche Altersvorsorge, private Vorsorge, Riester-Rente und noch mehr. Unser Leute-Gastprofessorin für Wirtschaftsforschung, Monika Schnitzer, Sie können Licht in diese Unordnung bringen. Warum eigentlich? Ist das der Knackpunkt, weil die gesetzliche Rente nicht ausreicht?
Tatsächlich ist es eben so, dass wir bei der gesetzlichen Rente auf das Umlageverfahren setzen. Das ist ja 1957 von Adenauer so eingeführt worden. Das heißt, die junge Generation arbeitet für die ältere Generation. Und das hat auch lange sehr gut funktioniert, insbesondere in der Zeit, als die Bevölkerung gewachsen ist, man viele Kinder hatte. Da war das ganz wunderbar. Aber aktuell ist es so, 3 Menschen arbeiten für einen Rentner. In 15 Jahren wird es so sein, 2 Menschen arbeiten für einen Rentner. Das ist einfach die demografische Entwicklung. Wir haben nicht genug Kinder bekommen, so muss man das einfach sagen.
Jetzt unterscheiden wir zwischen Rente und Pension. Beispiel Österreich, da wurden Selbstständige und Beamte sukzessive in die Rentenversicherung mit einbezogen. Liegt da bei uns nicht schon die erste massive Ungerechtigkeit?
Ja, Ungerechtigkeit ist das, glaube ich, nicht. Es ist einfach ein anderes System und man muss sich an der Stelle fragen, was würde sich ändern, wenn man das System anpassen würde. Also um es vorweg zu sagen, ich wäre sehr dafür, dass man das System anpassen würde, dass man alle einbeziehen würde, einfach auch um die Diskussion da zu entschärfen, weil alle denken, das ist ungerecht. Aber ob es wirklich hilft, das muss man sich genauer anschauen.
Warum ich auf ungerecht komme, einfach mal ein paar Zahlen. Sind zwar trockene Zahlen, machen es aber dann deutlich. Bundesbeamte bekamen 2019 im Durchschnitt 3.160 Euro Pension im Monat, während Arbeitnehmer nach 35 Jahren Mitgliedschaft in der gesetzlichen auf durchschnittlich 1.413 Euro Rente kamen. Daher der Begriff ungerecht.
Ja, man muss an der Stelle einfach überlegen, ist das das Einzige, was die Menschen an Rente bekommen, die gesetzlichen Rentenansprüche? Und da ist es ja schon so, wenn ich in einem Betrieb bin und ja etwas besser bezahlt werde, kriege ich ja typischerweise auch noch eine Betriebsrente dazu. Also das muss man von vornherein schon mal mitrechnen. Als Beamter bekomme ich keine extra Betriebsrente, sondern ich bekomme die Pension, die ich bekomme.
Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wandeln, das funktioniert durch den Mindestlohn. Ist das schon mal so ein richtiger Schritt? Was sagen Sie?
Also Minijobs umzuwandeln wäre in jedem Fall eine gute Idee, weil die Menschen, die nur mit Minijobs beschäftigt sind, eben überhaupt keine Ansprüche erwerben. Das sind tatsächlich wieder ganz viele Frauen.
Frauen sind auch das Thema. Wenn wir jetzt über Grundrente sprechen, 1,3 Millionen sollen davon profitieren. Voraussetzung, man muss 33 Jahre Beiträge gezahlt haben. Kindererziehung, Betreuungszeiten werden angerechnet. Deshalb sollen die Frauen vor allen Dingen profitieren. Ist das der richtige Weg dann raus aus der Altersarmut? Was sagen Sie da?
Ja, tatsächlich ist es richtig, dass man dafür sorgt, dass alle abgesichert sind. Aber an der Stelle fallen jetzt beispielsweise die raus, die nicht auf diese 33 Jahre kommen. Und da muss man sich schon wieder fragen, werden jetzt wirklich genau die gefördert, die es am allermeisten brauchen?
Das Thema Rente, das ist ja meistens im Wahlkampf recht laut besprochen und nach der Wahl hören wir wenig davon, weil die mehr als 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner einfach so eine große Wählergruppe darstellen. Ist das schon die Antwort?
Ja, das ist tatsächlich eine ganz wichtige Antwort. Und damit will sich auch keiner etwas verderben. Also keiner möchte die Rentnerinnen und Rentner als Wähler verlieren. Gleichzeitig, wenn wir darüber sprechen, dass es Rentenreformen braucht, dann muss man ja sagen, das betrifft ja immer erst die nächste Generation. Also die aktuellen Rentnerinnen und Rentner würden ja von einer Reform gar nicht mehr betroffen sein.
Wobei sich eine junge Generation insbesondere große Sorgen macht um die eigene Rente, weil sie wissen, da kommt nicht mehr viel rum. Das durchschnittliche Bruttomonatsgehalt aller Beschäftigten in Deutschland lag im Jahr 2020 bei 3.092 Euro und die durchschnittliche Bruttorente lag 2019 bei, Sie wissen es wahrscheinlich, was schätzen Sie?
1.800?
Nee, 953,94 Euro. Also demnach gelten die meisten Rentnerinnen und Rentner als arm. Das sind wenig schöne Zukunftsaussichten, sagen wir es mal so.
Ja, tatsächlich betrifft das natürlich ganz viele, die nur Teilzeit gearbeitet haben und deswegen wenig Rentenansprüche erworben haben. Deswegen haben wir insgesamt so eine geringe durchschnittliche Rente.
Jetzt steht im Koalitionsvertrag keine Rentenkürzung, keine Anhebung des Rentenalters. Sind dann diese Pläne wie Rentenfonds, Grundrente, sind das alles nur kosmetische Mittel?
Man muss einfach darüber nachdenken, wie man die Rente langfristig sichern kann. Und da ist sowas wie ein Rentenfonds nur eine von vielen Möglichkeiten. Man muss letztlich an allen Stellschrauben etwas tun. Renteneintrittsalter ist das eine, Beitragshöhe ist das andere, das Sicherungsniveau, also das, was man als Rente ausbezahlt bekommt, ist das nächste.
Sie sagen, Renteneintrittsalter ist das eine. Also rund eine Viertelmillion sind 2019 schon mit 63 in Rente gegangen. Und die Menschen wollen lieber früher aufhören zu arbeiten, wenn sie Umfragen starten. Das widerspricht doch dann Ihren Argumenten.
Ja, dass die Menschen früher aufhören wollen, das ist ja ihr gutes Recht. Die Frage ist nur, wer dafür bezahlen soll. Und wenn die Menschen dann Selbstvorsorge getroffen haben, indem sie viel angespart haben, dann ist das alles völlig okay. Man kann nur nicht erwarten, dass man mit 63 in Rente geht oder sogar noch früher und dann die nächsten 20, 25, 30 Jahre von der Gemeinheit finanziert wird. Wenn man sich mal überlegt, wie lange ist denn die Lebenserwartung noch? Dann stellt man eben fest, das ist schon ziemlich viel. Ich will mal mein eigenes Beispiel nennen. Meine Großeltern, die haben ihr Rentenalter gar nicht erlebt. Meine Eltern haben dann nach dem Renteneintrittsalter noch knapp 25, 30 Jahre sogar gelebt. Das ist jetzt eine extreme Situation. Tatsächlich ist es so, in den 60er Jahren, wenn man 65 war, hat man im Schnitt noch 12 Jahre gelebt. Heute, wenn man 65 ist, lebt man im Schnitt noch 20 Jahre. Das heißt, wir werden einfach viel älter und das muss ja irgendwie finanziert werden.
Wobei sich das so pauschal sicherlich nicht sagen lässt, weil es da auf die unterschiedlichen Berufsgruppen ankommt. Was haben Ihre Eltern denn beispielsweise gemacht
beruflich? Ja, das waren einfache Menschen, die waren Arbeiter. Die haben tatsächlich eben auch aus dem Grund gesundheitlich angeschlagen, nicht mehr so lange gelebt. Und das ist natürlich genau eine Ungerechtigkeit, wenn man so will. Die Menschen mit weniger Einkommen leben statistisch gesehen nicht so lange wie Menschen mit höherem Einkommen und erleben schon deswegen auch gar nicht so viel von ihrer Rente. Das ist richtig.
Sie haben die Rentenreform 1957 eben angesprochen. Wenn wir nochmal weiter zurückgehen, 1891, da durften die ersten Rente beziehen, wer über 70 war und unmittelbar vor dem Start des Rentengesetzes mindestens 3 Jahre gearbeitet hatte. Sie sind ja für ein höheres Renteneintrittsalter. Schwebt Ihnen so ein Modell wieder vor?
Man muss sich einfach überlegen, die Menschen werden sehr viel älter als früher und dementsprechend liegt es eigentlich auf der Hand, dass man dann auch länger arbeitet. Die Frage ist natürlich, in welchem Beruf arbeitet man? Kann man in einem bestimmten Alter diesen Beruf noch ausüben? Aber wenn man das jetzt zum Beispiel wegen der körperlichen Belastung nicht mehr kann, dann kann man ja auch immer noch überlegen, umzuschulen. Und insofern wäre, glaube ich, auch für andere Menschen das möglich, die in ihrem Beruf vielleicht nicht länger tätig sein können.
Dieses Umschulen, das stellt sich ja in der Praxis viel schwieriger dar als in der Theorie. Wenn ich jahrzehntelang in einem Beruf gearbeitet habe, wo meine Stärken liegen und plötzlich sagt jemand, ja, jetzt kommst du aus der Werkstatt und setz dich mal an den Computer. Das ist etwas, was dann vielleicht sogar auch mit einer Entwürdigung einhergeht.
Nein, also an der Stelle ist es natürlich ein besonders krasses Beispiel. So würde man sich das nicht vorstellen. Aber nehmen wir mal jemanden,
gibt's aber in der Realität,
in einem Pflegeberuf bisher tätig war und der sagt, er kann das mit 60 vielleicht sogar schon nicht mehr tun, sogar vielleicht mit 55. Da bietet sich's eigentlich an, dass man dann versucht, in einen anderen Beruf zu wechseln, der auch physisch einfach noch machbar ist.
Haben Sie ein Beispiel? Was schwebt Ihnen da vor?
Nun, man kann sich überlegen, Betreuung zu machen von Kindern, wo es nicht schwer zu tragen ist, schwer zu heben ist, einfach eine andere Belastung. Man kann sich vorstellen.
Gerade die Belastungen in Berufen mit Kindern sind natürlich enorm geworden. Also da sind viele, die von Burnout, die von Depressionen betroffen sind, weil es so anstrengend geworden ist.
Ja, aber letztlich dann auch vielleicht sehr befriedigend, weil man eben mit kleinen Kindern vielleicht auch viel Freude haben kann. Aber man kann sich auch vorstellen, dass man in bestimmte Verwaltungsberufe geht. Also es gibt eben sehr viel mehr als nur diese eine Art von Beschäftigung.
Jetzt gucken wir nochmal in die Vergangenheit. So finanzierte sich die Rentenversicherung nämlich in den ersten Jahrzehnten. Die Beiträge waren so berechnet, dass sie für 10 Jahre alle Ausgaben deckten und darüber hinaus noch Geld für Rücklagen übrig war. Heute beträgt der Steuerzuschuss zur Rente 10 Milliarden. Haben Sie als Ökonomin eine Idee, wie sowas jetzt gut funktionieren könnte?
Ja, es kann eben nicht gut funktionieren, wenn man so viel aus dem Bundeshaushalt zuschießen muss. Dementsprechend muss man dafür sorgen, dass Einkünfte anders möglich sind. Das heißt, man muss entweder die Beiträge erhöhen oder es müssen mehr einzahlen, indem man auch länger arbeitet oder man muss die Rente kürzen. Anders geht es nicht.
Die Rente kürzen, das ist ja das, was im Koalitionsvertrag steht. Das wird so nicht passieren. Und wir haben ja eben über die anderen Länder gesprochen. Da stehen wir ja schon nicht so gut da. Also da sagen dann wieder alle, das ist eine ungerechte Diskussion. Wie kommen wir da auf einen Nenner?
Nein, der Punkt ist, wir geben momentan jetzt im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr aus insgesamt für die Rente. Aber wir haben ja die große Belastungsprobe noch vor uns. Die Babyboomer-Generation, die jetzt bald in Rente gehen wird und die nicht so viele Kinder bekommen hat wie ihre Vorgeneration. Das heißt, man hat natürlich seine Beiträge gezahlt, das stimmt, aber man hat nicht die nötige Zahl von Kindern erzogen, die jetzt nötig wäre, um das Rentensystem stabil zu halten.
Das ist ein Faktor. Die SWR1-Hörerinnen und Hörer schalten sich mit ein in die Diskussion aus Zürich beispielsweise, schreibt uns Corinna Kraushofer und sagt, als Pflegefachfrau habe ich in Österreich und in der Schweiz gearbeitet. Von meinen deutschen Kolleginnen kenne ich das deutsche Rentensystem einigermaßen gut. Meine deutschen Kolleginnen müssen für die gleichen Rentenleistungen fast doppelte Einzahlungen vorweisen. Was sagen
ja,
Sie da?
Man muss an der Stelle das Gesamtsystem vergleichen. Also man muss sich überlegen, was wird da vom Staat dazu gegeben. Man muss sich auch überlegen, was wird denn an weiteren Ansprüchen erworben? Haben die Menschen so viel Geld verdient, um selbst etwas zurücklegen zu können? Im Übrigen in der Schweiz ist das System insofern natürlich ein ganz anderes, weil da jeder für sich selbst zurücklegt. Wir haben also an der Stelle ein kapitalgedecktes Verfahren, kein Umlageverfahren wie bei uns.
Zahlt aber auch jeder in das Sozialsystem automatisch ein.
Ja, aber jeder für sich, jeder zahlt, in der Schweiz zahlt jeder für sich, das ist ein kapitalgedecktes Verfahren. Da kann es mir völlig egal sein, wie viele Kinder ich bekomme, weil ich ja für mich selber angespart habe. Das haben wir bei uns nicht gemacht in einer Phase, wo es sehr viele Beitragszahlerinnen und Beitragszahler gab. Da an der Stelle haben wir also uns was gegönnt und das funktioniert jetzt nicht mehr.
Monika Schnitzer ist zu Gast in SWR1 Leute. Sie fordern immer wieder ehrlich über das Thema Rente zu sprechen. Also über Verstorbene soll man ja nichts Schlechtes sagen, aber hätten Sie das nicht Norbert Blüm schon sagen müssen?
Ja, natürlich. Das ist aber auch schon damals gesagt worden. Ich glaube, so naiv waren die meisten nicht, dass sie sich gedacht haben, das wird schon alles immer gut gehen. Man hat nur, wie gesagt, mit diesem Thema keine Wahlen gewonnen, wenn man sagte, da braucht es eine Reform.
Was sagen Sie denn im Jahr 2022? Ist die Rente sicher?
Na, in der Form, wie wir sie aktuell haben, ist sie sicher, wenn der Bund bereit ist, immer mehr Zuschüsse zu geben. Ich hatte vorhin ja schon die Zahl genannt. Wir müssten in 25 Jahren die Hälfte unseres Haushaltes dafür ausgeben, wenn wir alles so lassen, wie es ist. Und dann bleibt für nichts sonst mehr etwas.
Machen wir es praktisch. Ich bin Jahrgang 75. Ab welchem Jahrgang ist die Rente nicht mehr sicher?
Nun, das kommt, wie gesagt, ganz drauf an, ob man das System so beibehält, wie man es aktuell beibehält. Aber wir werden schon mit dem Eintritt der Babyboomer ein Problem haben, die Rente so zu halten, wie wir sie aktuell haben.
Wenn wir aktuell drauf gucken, zum 1. Juli gab es die Rentenerhöhung. Das müssen wir mitbedenken. Wir haben jetzt eine Inflation von 8%. Sie haben mal gesagt, die Rente würde man idealerweise der Inflation anpassen. Würden Sie das jetzt wiederholen?
Das war natürlich in einer Phase gesagt, als die Inflation geringer war als die Lohnzuwächse, wo ja auch immer noch Produktivitätsfortschritte und so weiter mit drin sind. Österreich hat dieses Modell, dass man die Renten eben, und so war das bisher, nicht so stark hat steigen lassen, nicht so stark wie die Löhne, sondern nur mit der Inflation. Das war in einer Phase, als die Inflation geringer war. Aktuell muss man sich das nochmal genau überlegen.
Ja, weil mit Inflationsausgleich hat das jetzt gerade nichts zu tun. In Westdeutschland sind die Renten um 5,35% und in Ostdeutschland um 6,12% gestiegen.
Ja, die Löhne sind im Übrigen in der Zeit eben auch nicht stark gestiegen. Wir werden jetzt mal die Lohnverhandlungen abwarten. Aber wir werden einfach an der Stelle alle wahrscheinlich am Ende ärmer sein, denn Inflation ist ja ganz stark getrieben durch die hohen Energiepreise und die haben uns als Land insgesamt ärmer gemacht.
Wenn Sie sagen, diejenigen, die eine höhere Rente bekommen, die müssen etwas abgeben, wie wollen Sie das vermitteln? Ein Mensch, der etwas hat, der gibt selten etwas dann freiwillig ab.
Ja, also das ist natürlich genau die Ungerechtigkeit, die wir ohnehin zurzeit schon haben. Die Menschen, die mehr verdienen, leben typischerweise länger und haben deswegen auch bisher schon mehr von der Rente gehabt. Insofern, wenn man sagt, man kann nicht alles dadurch lösen, dass man länger arbeitet, dass man mehr Beiträge zahlt oder vielleicht sogar die Rente kürzt, dann ist die letzte Stellschraube, dass man innerhalb einer Rentengeneration umverteilt, sprich, dass man die Rentenansprüche nicht linear mit den Rentenpunkten, die man erwirbt, anhebt. Das heißt, dass die mit mehr Rentenpunkten nicht ganz so viel von ihren Rentenpunkten Beiträgen bekommen.
Was wären Sie denn ganz persönlich bereit, von Ihrer persönlichen Rente, Pension abzugeben?
Ich glaube, in Euro kann ich das jetzt schlecht quantifizieren. Aber ich glaube, genau so muss das gehen, dass man sagt, wer länger lebt, mehr verdient, ist eher in der Lage, selber was zurückzulegen. Und dementsprechend kann er auch mehr auf diese Rente verzichten.
Also hier schreibt uns SWR1-Hörer Lothar, der sagt, meine Tochter legt jeden Monat 400 Euro zurück für ihre Rente. Wäre das so etwas, dass man sagt, naja, die mehr bekommen, die sollen 400 Euro monatlich abgeben in einen Fonds und das bekommen dann diejenigen, die weniger Rente haben?
Ja, wie man genau das jetzt organisiert, ist einmal dahingestellt. Aber genau so muss es funktionieren, dass man die Rentenansprüche in gewissem Umfang umverteilt. Und da wäre eben jetzt aktuell die Babyboomer-Generation gefragt, die, ich sagte es schon, nicht so viele Kinder bekommen haben, die jetzt bald in Rente gehen werden. Und bei denen wäre ein gewisses Umverteilen möglich.
Das wäre mal interessant, da eine Umfrage zu starten. Wer bereit wäre, wie viel dafür abzugeben. Gab es solche Umfragen schon mal?
Nicht, dass ich wüsste.
Wir wollen noch mal die Beispiele der SWR1-Hörerinnen und Hörer mit reinnehmen. Aus Hechingen schreibt uns Sigrun Costa de Lulis. Ich arbeite im Technischen Betriebsamt der Uni Tübingen in der Telefonzentrale. Letztes Jahr sollten wir einen Kollegen, Handwerker aus dem technischen Bereich, bei uns im Center einlernen. Er ist 55, kann aufgrund von Knieoperationen seinen Beruf nicht mehr ausüben. Leider war er mit der Arbeit am Telefon sehr überfordert und konnte in unserer Abteilung leider nicht übernommen werden. Das zum Thema, dass Ältere umschulen sollen. Leider weiß man, dass die Fähigkeit zu lernen im Alter abnimmt. Na, da würde ich, Sigrun, Ihnen gerne widersprechen. Aber dieses Beispiel zeigt ja ganz klar, in der Praxis ist es schwieriger als gedacht, Frau Schnitzer. Was haben Sie an Beispielen, die gut funktionieren?
Ich glaube, was das Beispiel zeigt, ist, dass man zu lange wartet mit diesen Umschulungen. Das heißt, man lernt für einen bestimmten Beruf, denkt eigentlich, man übt den bis an, ans Ende des Berufslebens aus und dann irgendwann hat man irgendwelche körperlichen Schwierigkeiten damit und denkt, okay, jetzt muss es dann anders funktionieren. Aber das ist das falsche Modell. Eigentlich sollte das Modell, und das muss das Modell der Zukunft sein, so sein, dass man immer wieder neu lernt, immer wieder weitergebildet wird, um dann auch rechtzeitig, also eben nicht erst mit 55, sondern vielleicht sogar schon mit 45, den Absprung zu schaffen und etwas anderes zu machen.
Also was müsste ich machen? Ich werde jetzt 47. Was schlagen Sie mir vor? Mich will niemand mehr hier hören. Nehmen wir es mal so an und dann, was sagen Sie? Wo geht's hin?
Ja, also das wäre natürlich die Frage, was Sie sich selber dabei vorstellen. Aber auf jeden Fall gibt es auch in Ihrem Beruf Dinge, wo man weitergebildet werden muss, weil die Technik verändert sich und die Medien verändern sich. Vielleicht sind soziale Medien jetzt in Zukunft Ihre Zukunft. Vielleicht ist das etwas, was Sie in Zukunft machen wollen. Aber der Punkt an
der Stelle... Die sozialen Medien sorgen ja für Filterblasen. Die sorgen dafür, dass sich eine Gesellschaft spaltet am Ende. Nimmt man da an etwas teil, was die Gesellschaft eher auseinandertreibt als eint.
Ja, ich versuche an der Stelle einfach zu zeigen, dass sich die Technik entwickelt, dass sich auch die Medien entwickeln und dass man an der Stelle schaut, in welchem Bereich findet man seine Zukunft. Und genau das ist eben auch bei den Berufen so. Man sieht, Berufsfelder verändern sich, Berufsbilder verändern sich. Und es kann eben nicht so sein, dass man sagt, man lernt nichts mehr dazu. Man muss tatsächlich immer am Ball bleiben, weil neue Fähigkeiten, neue Tätigkeiten gesucht werden. Wenn man aktuell mit Unternehmen spricht, dann ist das größte Problem, dass die sehen, mal abgesehen von der Energiekrise, Fachkräftemangel. Das heißt, die suchen händeringend nach Menschen und brauchen Menschen, die bereit sind, sich weiterbilden zu lassen, sich umschulen zu lassen.
Sie sagen ja das wichtige Wort Fachkraft. Fachkraft bedeutet, dass ich erstmal ausgebildet werde. Das dauert unter Umständen 2-3 Jahre, bis ich soweit bin. Wo bekomme ich denn mein Geld her, bis ich dann Fachkraft bin?
Ja, das ist ein sehr wichtiges Thema. Da braucht es tatsächlich finanzielle Unterstützung. Sowas wie ein BAföG, nicht nur am Anfang, wenn ich möglicherweise studiere, sondern ich brauche auch ein BAföG, wenn ich umschule. Das ist genau die Forderung, die es an die Politik braucht. Das heißt, man muss die Menschen finanziell unterstützen, damit sie überhaupt das schaffen, eine solche Ausbildung durchzustehen, finanziell zu überstehen.
Jetzt kennen wir das BAföG von den Studierenden. Das ist dann eine Unterstützung, dass ich mir dann ein Zimmer leisten kann. Wenn ich jetzt aber eine ganze Familie zu versorgen habe, reicht das dann nicht aus?
Nein, das muss natürlich mehr sein. Also es muss natürlich so sein, dass ich in der Tat meine Familie weiter ernähren kann, dass ich ähnlich wie in meinem bisherigen Beruf finanziert werden kann.
Beißt sich da die Katze nicht in den Schwanz, könnte ich dann nicht gleich bei meinem Rentenniveau bleiben und es wäre alles gelöst?
Nein, weil wie gesagt, die Idee ist ja, dass es eine Investition, die man dann für 2-3 Jahre macht, um dann noch eine ganze Weile weiter aktiv zu sein. Und die Menschen werden gebraucht.
Monika Schnitzer ist zu Gast in SWRs Leute. Sie sind in Mannheim geboren, haben in Köln VWL studiert, waren an den Unis von Bonn, Harvard, Stanford, Yale bis Zürich. Jetzt sind Sie in München. Was lässt Sie eigentlich für dieses Thema Wirtschaft so sehr brennen?
Ich habe mich für das Fach entschieden, weil es sich so sehr um Menschen handelt. Das vielleicht überrascht das den einen oder anderen, aber am Ende bestimmt ja die Wirtschaft ganz stark, wie gut es uns geht. Das heißt, wie viel wir erwirtschaften, wie viel wir zu verteilen haben, wie gut das System funktioniert. Das sehen wir hier beim Rentensystem, das sehen wir aktuell bei der Gasversorgung. Also all die Themen, die am Ende unser Wohlbefinden entscheiden, die werden in der Wirtschaft entschieden und deswegen fand ich das so wichtig.
Wie steht es denn aktuell um die deutsche Wirtschaft? Wir sind gerade in einer ganz schwierigen Situation und zwar global.
Ja, in der Tat in einer ganz schwierigen Situation. Aktuell kann man hoffen, das geht gut, aber wenn wir jetzt tatsächlich ein Problem in der Gasversorgung bekommen, also insbesondere wenn die Gasversorgung ganz abgeschnitten werden würde, dann werden wir wahrscheinlich in eine Rezession kommen.
Das Thema beschäftigt Sie als Ökonomin natürlich enorm. Jetzt gibt es ja auch beispielsweise in Baden-Württemberg Dörfer, die als Energiedörfer schon, ich glaube, schon vor fast 20 Jahren ausgezeichnet wurden. War das damals der richtige Weg? Hätten wir das mehr machen sollen? Wie blicken Sie darauf?
Ja, ganz sicher war das eine sehr weitsichtige Entscheidung. Wir hätten uns viel früher schon damit beschäftigen sollen, wie wir unabhängiger werden, also so stark in unserer Energieversorgung von einem Land abhängig zu sein. Das war natürlich ein großer Fehler.
Was sagen Sie als jemand, der forscht in der Wirtschaft? Haben wir die Trends einfach immer verschlafen? Was haben wir so grundsätzlich falsch gemacht?
Ja, wir haben uns, glaube ich, zu sehr ausgeruht auf dem, was bei uns funktioniert hat. Es hat ja sehr viel, sehr gut funktioniert. Und haben zu wenig an die Zukunft gedacht. Das ist jetzt vielleicht genau die Chance, die wir in dieser Krise haben. Wir haben das in früheren Krisen gesehen, Ölkrise beispielsweise. Damals hat Japan sehr viel Innovation vorangebracht. Man hat Energiesparmaßnahmen durchgeführt und die Unternehmen sind sehr viel energieeffizienter geworden. Das ist meine Hoffnung, dass wir das jetzt auch in der Krise schaffen.
Wenn ich das jetzt zusammenfassen müsste, also zynisch gesagt, würde das bedeuten, uns ging es einfach zu lange zu gut?
Ja, das kann man, glaube ich, so sagen.
In welchen Bereichen haben wir denn was richtig gemacht?
Wir sind in manchen Bereichen schon sehr gut aufgestellt. Wir sind nach wie vor in der Forschung und Entwicklung sehr gut aufgestellt. Wir haben es bisher nur noch nicht gut genug geschafft, das dann auch in Geschäftsmodelle für Unternehmen zu übersetzen und wirklich da in die Zukunft zu denken. Das ist etwas, woran wir noch sehr viel mehr arbeiten müssen.
Jetzt haben Sie den Fachkräftemangel häufig erwähnt heute Vormittag. Wir haben ja, glaube ich, auch in Sachen Ausbildung Fehler gemacht. Das Handwerk wurde lange Zeit gar nicht so wertgeschätzt, wie man jetzt plötzlich feststellt, dass die Handwerker uns händeringend fehlen. Welche Fehler wurden da gemacht?
Ja, man hat tatsächlich zu stark nur auf universitäre Ausbildung gesetzt oder Fachhochschulausbildung. Das braucht es natürlich, aber es braucht eben auch das hochqualifizierte Handwerk. Das ist ja heute wirklich nicht einfach nur irgendwas mit den Händen arbeiten, Handwerk, sondern da muss man ja schon sehr viel mehr können. Man muss auch die neuen Technologien einsetzen können. Und an der Stelle ist das eine sehr hochqualifizierte Ausbildung, mit der man auch sehr gutes Geld verdienen kann.
Wenn wir jetzt, was wir alles über die Rente gesprochen haben heute Vormittag, ich bekomme fast den Eindruck, man muss von Anfang an schon mehrere Berufe lernen, weil das mit der Umschulung später dann auch nicht so einfach ist. Beispielsweise auch Handwerk. Ich kann ja nicht von einem Handwerk in das nächste dann mit 50, 60 Jahren lernen. Also was wäre der Ansatz, wenn wir ganz zu Beginn unserer Ausbildung gucken? Was können wir da schon besser machen?
Wir müssen natürlich zu Beginn der Ausbildung auch schon viel mehr in diese neuen Technologien hineingehen, auch in der Schule schon, zum Beispiel etwas über Digitalisierung vermitteln. Gleichzeitig muss jeder bereit sein, im Laufe seines Lebens dazuzulernen. Und im privaten Bereich muss man das ja auch. Ich kann ja heute beispielsweise meine Bankgeschäfte gar nicht mehr so einfach am Schalter machen. Ich muss eigentlich mehr oder weniger gezwungenermaßen Online-Banking machen. Das heißt, die ältere Generation muss auch heute sich damit auseinandersetzen, sollte es auch tun. Wenn die mit ihren Enkeln kommunizieren will in der Pandemie, haben die das vielleicht über eine Zoom gemacht, über ein Online-Tool. Also das sind alles Themen, wo es ganz wichtig ist, auch ältere Menschen dafür zu begeistern und dafür zu motivieren, sich mit diesen neuen Techniken auseinanderzusetzen.
Wir reden über das Thema Rente, was viele Menschen umtreibt. Und dann gibt's auch immer wieder so Aufregerthemen. Und das gehört auch in diesen Bereich. Was glauben Sie? Nochmal eine Schätzfrage. Was kosten die Versorgungsempfänger Köhler, Gauck und Wulff pro Jahr?
Ich habe keine Ahnung, aber ich könnte mir vorstellen, das ist nicht wenig.
Also 2017 habe ich gefunden, waren es 1.541.643,45 €. Interessant, dass man das sogar bis auf die letzten Cent runterbrechen kann. Aber ist es für Sie verständlich, dass sowas zum Aufregerthema wird?
Ja, ich glaube, man könnte genauso gut natürlich darüber sprechen, was irgendwelche Vorstandsvorsitzenden an Vergütungen bekommen. Darüber regt man sich natürlich auch auf. Ich glaube, was an der Stelle hier die Menschen umtreibt, ist vielleicht, dass man denkt, das ist vom Steuerzahler bezahlt. Aber die haben natürlich auch einen sehr wichtigen Amt ausgeübt für die Bundesrepublik. Und ich glaube, es wäre jetzt falsch zu sagen, da haben die ihre Rente nicht verdient.
Ich glaube, die Debatte hatte sich an Christian Wulff entzündet, da er nur 1,5 Jahre im Amt war. Der sollte insgesamt Millionenbeträge gelten, lebenslang. Er wird es vielleicht als Entschädigung sehen, aus dem Amt getrieben worden zu sein. Wie blicken Sie drauf, also jemand, der eng mit Politik und Wirtschaftswissenschaft verknüpft ist? Sollten solche Beträge überhaupt gelten? Also das kann man ja genauso auch in der Wirtschaft diskutieren, haben Sie ja gerade angesprochen.
Also an der Stelle, wie gesagt, ich will gar nicht da jetzt auf die konkreten Fälle eingehen. Man kann sich natürlich schon fragen, für wie lange sollte man welche Vergütung hinterher bekommen, welche Abfindung möglicherweise auch bekommen. Aber man muss gleichzeitig auch sagen, wenn wir wollen, dass hochqualifizierte, hochmotivierte Menschen sich auch für solche öffentlichen Ämter zur Verfügung stellen, die ja keine leichten Ämter sind, dann muss man ihnen auch zugestehen, dass sie dafür vergütet werden. Vergleichsweise, wie man es auch in der Wirtschaft wäre.
Jetzt ist die Politikerverdrossenheit sehr groß. Das Interesse für Politik ist riesig, aber der Anteil der Nichtwähler ist sehr hoch. Bei der Bundestagswahl 1972 gaben 91% der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Im vergangenen Jahr waren es knapp 77%. Die Geringverdiener sind wohl die, die noch seltener zur Wahl gehen. Also es wäre so wichtig, die Menschen zu erreichen. Und das hängt ja auch mit Enttäuschung, mit Hoffnungslosigkeit zusammen. Wenn Sie als Ökonomin über Anreize nachdenken, es funktioniert ja immer über Anreize, welche Anreize könnte es da geben?
Anreize zur Wahl zu gehen?
Doch, zur Wahl zu gehen, genau.
Nun, die Menschen müssen den Eindruck haben, dass das, was sie mit ihrer Wahlstimme zum Ausdruck bringen, dass sich das dann auch wirklich in Politik übersetzt. Und an der Stelle sind die Politikerinnen und Politiker gefragt, auch wirklich auf das zu schauen, was denn die Wähler motiviert, zur Wahl zu gehen oder nicht zur Wahl zu gehen und letztlich auch auf die zu hören, die nicht zur Wahl gegangen sind, weil offensichtlich die ja bisher nicht zufrieden waren.
Und jetzt kann man dieses Beispiel, über das wir heute Vormittag ausführlich diskutiert haben, Rente wahrscheinlich ganz gut nehmen. Denn hat die Politik da ihre Hausaufgaben gemacht? Was sagen Sie?
Sie hat sie nicht gemacht im Sinne von, das Rentensystem langfristig tragfähig zu machen. Es ist nur nicht klar, dass die Antworten, die man finden müsste oder ja, die angezeigt wären, um es besser zu machen, dass die jetzt die Wählerinnen und Wähler überzeugen. Denn an der Stelle wird es darum gehen, die Wahrheit auszusprechen. Wir leben über unsere Verhältnisse, wenn wir so weitermachen wie bisher. Wir haben nicht so viele Kinder auf die Welt gebracht, um ein Umlagesystem langfristig zu finanzieren. Das heißt, wir müssen an der Stelle sagen, wir müssen anders vorgehen. Wir müssen selbst mehr sparen und dementsprechend das für uns zurücklegen, was wir nicht verwendet haben, um Kinder großzuziehen.
Ja, wir müssen uns bewusst machen, dass die Zeiten härter werden.
Das ist in jedem Fall die richtige Einsicht.
Dann sage ich herzlichen Dank für Ihre Zeit, Ihren Besuch in SWR 1 Leute, Professorin Monika Schnitzer.
Ja, ich danke für die Einladung.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.